NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Lärm macht krank und ist neben dem Smartphone eine der großen Plagen der Gegenwart. Warum erkranken unsere Herzen aufgrund der vielen Alltagsgeräusche? Und welche Maßnahmen gibt es zum Beispiel gegen Flugzeuglärm oder Beeinträchtigungen der Arbeit im Großraumbüro? Eine Psychologin erklärt im Interview die Zusammenhänge zwischen schwacher Konzentration und Hintergrundgeräuschen. Mehr dazu im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen? Das Skelett eines Riesenpinguins auf Neuseeland verrät viel über die untergegangene Flora und Fauna am Ende der Welt. Das Genom der Rotbuche wurde entschlüsselt. Nun steigen die Chancen, dass der wichtigste Baum Europas den Klimawandel übersteht. Können Sonnenblumen in Zukunft Erdöl in der Plastikproduktion ersetzen? Und Artenvielfalt im Ackerboden, was ein Langzeitexperiment dazu offenbarte. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Kling. Ein Pinguin, der mehr als 1,7 Meter groß wurde und über 100 Kilogramm wog, den hat es wirklich gegeben. Allerdings in der Zeit des späten Paläozäns, also vor ca. 59 bis 56 Millionen Jahren. Die versteinerten Überreste dieses Riesenpinguins stammen aus der Region Otago auf der Südinsel von Neuseeland. Der neue Fund gehört zu den größten fossilen Pinguinarten und wird nur von einem fossilen Vogel aus der Antarktis übertroffen. Andy Stummer hat die neuseeländischen Entdecker des versteinerten Skeletts getroffen.
Sie gehören zu Neuseelands Otago-Region wie spinatgrüne Hügel, schroff abfallende Sandsteinklippen und abgelegene Buchten. Es gibt sogar Verkehrsschilder, die ihnen in der Nähe ihrer Nistplätze jederzeit Vorfahrt geben. Heute sind es Gelbaugen-, Zwerg- und Kaiserpinguine. Ihre Vorfahren aber lebten buchstäblich schon seit Urzeiten in der Gegend. Und zwar auf ziemlich großem Fuß.
This is the lower leg of a penguin. And as you can see, this fossil is considerably wider and heavier than an emperor penguin.
Ein Mitarbeiter des Te Papa Nationalmuseums in Wellington hält versteinerte Überreste in der Hand, fast so alt wie die Dinosaurier, Teile eines Flügels und Bruchstücke von Beinen. Schon vor 13 Jahren wurden an einem Strand an der Ostküste der neuseeländischen Südinsel Fossilien entdeckt, aber erst jetzt hat ein internationales Forscherteam den Fund untersucht und datiert. Es war echte Knochenarbeit, bis der Paläontologe Alan Tennyson herausgefunden hatte, dass es sich um die etwa 60 Millionen Jahre alten Überreste eines bisher unbekannten Riesenpinguins handelte.
This is an amazing find, actually. It's one of the most incredible things I've ever found.
Dieser Fund ist einzigartig. Etwas Vergleichbares haben wir noch nie entdeckt. Eines der hervorstechendsten Merkmale dieses Pinguins ist seine Größe. Er muss gigantisch gewesen sein.
This one is unique. There's never been one found like it before. And one of the key distinguishing features is just its size. It's just so enormous.
Die größte lebende Pinguinart sind die Kaiserpinguine. Sie werden nicht größer als 1,20 Meter. Der urzeitliche Riesenpinguin aber soll gut 1,70 Meter gemessen und über 100 Kilogramm gewogen haben. Kein Wunder, dass die Forscher ihm den Namen Kumimano gegeben haben, was in der Sprache der Maori so viel wie Vogelmonster bedeutet. Flossenartige Flügel, eine aufrechte Haltung und Watschelgang. Kumimano sah vor Millionen von Jahren nicht nur schon so aus wie ein Pinguin, er jagte auch wie einer.
Our emperor and king penguins, these are the ones that travel very far offshore and they dive into very deep waters. And so here we are also looking at a very big penguin.
Königs- und Kaiserpinguine bleiben nicht gerade in Ufernähe und nahe an der Wasseroberfläche, wenn sie nach Nahrung suchen, erklärt der Zoologe Daniel Thomas von der Massey-Universität Auckland. Diese Pinguine aber waren um vieles größer. Deshalb sind wir sicher, dass sie noch weiter draußen und in noch tieferen Gewässern wahrscheinlich nach Fischen getaucht sind.
Yep, this one was probably traveling very far offshore, diving into very deep waters, probably eating fish.
Die neuseeländischen Wissenschaftler glauben, dass sich Pinguine von einem fliegenden Vorfahren, vielleicht einem Kormoran, weiterentwickelt haben. Der Asteroid, der vor 66 Millionen Jahren den Anfang vom Ende der Dinosaurier bedeutete, löschte auch die großen Meeresreptilien aus, die damals die Ozeane beherrschten. Ihr Verschwinden ebnete den Weg für fischfressende Taucher wie Pinguine. Sie bekamen erst Konkurrenz, als sie selbst von Robben oder Zahnwalen verdrängt oder gejagt wurden. Der Paläobiologe Ewan Fordyce von der Universität Otago vermutet, dass Kumimano und andere Riesenpinguinarten ausstarben, weil sie selbst zur Beute wurden, nicht durch Umwelteinflüsse.
There's compelling evidence that climate warmed dramatically between Paleocene and Eocene around 55 million years ago. That was a time when there were significant penguins about.
Es gibt überzeugende Hinweise, dass das Klima vor 55 Millionen Jahren sich dramatisch aufheizte, genau zur Zeit der Riesenpinguine. Neuseeland war damals fast vollständig unter Wasser und hatte ein subtropisches Klima. Selbst die Antarktis war eisfrei. Pinguine gelten als Vögel, die sich nur in kalten Bedingungen wohlfühlen, aber sie entwickelten sich zu einer Zeit spürbarer Klimaerwärmung.
For a long time people have thought about penguins as cold climate birds, but actually their initial evolution took place at a time of considerable global warmth.
Die fossilen Knochenfunde in Neuseeland sind ein faszinierendes Fenster in die Vergangenheit. Watscheln mit Dinosauriern. Paläontologen wie Daniel Messi glauben, dass die Entdeckung von Kumimano nur der Anfang war und dass es nicht allzu lange braucht, bis die Spuren des nächsten, womöglich noch größeren Urzeitpinguins in Neuseeland gefunden werden.
Africa is very famous for having its fossil humans. And America is very famous for having its fossil dinosaurs.
Afrika ist berühmt für die Funde von Urzeitmenschen, der amerikanische Kontinent für seine fossilen Dinosaurier. Für mich ist Neuseeland die Heimat gigantischer Riesenpinguine. Das ist eine Besonderheit, die es nur bei uns gibt.
I like to think of New Zealand as a place with giant penguins, and so it helps us understand that actually New Zealand is special.
Antje Stummer berichtete über ausgestorbene Riesenpinguine.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. In unserem Alltag wird es immer lauter. Die zunehmende Mobilität sorgt vor allem in den Ballungsräumen für Belästigungen fast rund um die Uhr. Deren Auswirkungen sind vielfältig und die Forschung hinkt bei dem Versuch, den Lärm an der Quelle zu mindern, also zum Beispiel Motoren oder Triebwerken, weit hinterher. Dass Lärm zu Schlaf- und Konzentrationsstörungen oder zu Hörverlust führen kann, ist inzwischen Allgemeingut. Doch Lärm beeinflusst unseren Organismus noch auf ganz andere Art und Weise. Er kann nämlich unser Herz schädigen. Die Einzelheiten kennt Daniela Remus.
Chronischer Lärm nervt viele Menschen. Aber darüber hinaus macht Lärm auch richtig krank. Denn er versetzt den Organismus in einen echten Stresszustand, erklärt Stefan Blankenberg, Direktor der Klinik für allgemeine und interventionelle Kardiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Die Schallwellen gehen nicht eins zu eins aufs Herz, nein, das tun sie nicht. Aber dadurch, dass ich dem Lärm ausgesetzt bin, habe ich eindeutig einen erhöhten Grundstress. Das führt zu einer vermehrten Sympathikusaktivität, zu einer vermehrten inneren Spannung und das wiederum erhöht definitiv das Herzinfarktrisiko.
Sympathikus nennen die Mediziner den Teil des vegetativen Nervensystems, der den Körper alarmiert und in erhöhte Leistungsbereitschaft versetzt. Er steigert beispielsweise den Blutdruck, den Stoffwechsel und die Herztätigkeit und sorgt für eine bessere Durchblutung der Muskulatur. Die Aufgabe des Sympathikus ist es nämlich, den Körper fit zu machen, um in einer Bedrohungssituation blitzschnell reagieren zu können, Flucht oder Kampf. Dass diese erhöhte Aktivität des Sympathikus das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht, ist eine relativ neue Erkenntnis der Wissenschaftler.
Es gibt klassische Risikofaktoren für Herzinfarkt und koronare Herzerkrankungen und das ist ganz klar und unverrückbar: Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes Bewegungsmangel, Übergewicht. Das sind so die klassischen und auch wirklich schwerwiegendsten Risikofaktoren für Herzinfarkt oder koronare Herzerkrankung. Lärm ist eher ein sekundärer Risikofaktor, ist aber unweigerlich auch ein Risikofaktor und kann dann entweder zu einer verstärkten Ausprägung der primären Risikofaktoren führen, kann aber auch direkt auf die Entstehung von Herzinfarkt einwirken.
Und zwar immer dann, wenn die erhöhten Körperfunktionen durch den erlebten Stress über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten bleiben. Bei einer Lärmdauerbelastung werden daraus dann klassische Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, erklärt Thomas Münzel, Direktor der Klinik für Kardiologie 1 der Universitätsmedizin Mainz.
Der Zucker geht hoch, die Blutfette gehen hoch, die Blutgerinnung wird aktiviert, der Blutdruck geht hoch und wenn das dann über mehrere Jahre besteht, entstehen dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzschwäche, Herzinfarkt und Schlaganfall. Das sind die wichtigsten Folgeerkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich durch Lärm.
Das Herz wird dadurch geschwächt, dass die verschiedenen Stressreaktionen des Körpers in der Kombination vor allem die Blutgefäße schädigen. Der Kardiologe Thomas Münzel hat mit seiner Forschergruppe als erster herausgefunden, dass und wie die Innenseite der Blutgefäße in ihrer Funktion gestört werden. Denn nur an der Universitätsmedizin in Mainz betreiben Thomas Münzel und sein Team Lärmwirkungsforschung, und zwar als einzige weltweit.
Wichtig ist nochmal, wir haben ja gesehen, dass durch Lärm ein Gefäßschaden entsteht, der durch Vitamin C korrigiert werden kann. Das spricht dafür, dass in den Gefäßen freie Radikale gebildet werden.
Eine Therapie mit Vitamin C ist nicht möglich. Freie Radikale entstehen in den Zellen durch Stoffwechselprozesse. Sie gelten beispielsweise als Erklärung für das Altern der Zellen, aber auch als Mitursache für die Entstehung von Krankheiten wie Krebs, Arteriosklerose oder Diabetes. In einem Tiermodell haben die Mainzer Forscher herausgefunden, wie diese freien Radikale die Gefäßwände schädigen und dass sie das nicht nur in unmittelbarer Nähe des Herzens tun.
Wir sehen, dass wie beim Patienten die Tiere einen Gefäßschaden bekommen, dass die Bildung freier Radikale angekurbelt wird, dass die Stresshormone hochgehen und dass der Blutdruck hochgeht. Und interessanterweise haben wir auch Enzymsysteme identifizieren können, die im Endeffekt den Gefäßschaden verursachen. Also wir sind da jetzt nochmal einen ganz großen Schritt weiter gekommen. Und das Interessante auch, diese freien Radikale, die Gefäßfunktion negativ beeinflussen, die werden gleichzeitig auch vermehrt im Gehirn gebildet. Das haben wir mit untersucht. Und interessanterweise ist es im Frontalhirn, also in Bereichen, wo Gedächtnis und Lernen verankert sind.
Und diese Beeinträchtigungen treten immer ein, unabhängig davon, ob jemand den Lärm als störend wahrnimmt oder nicht. Das ist das Ergebnis einer weiteren Studie, die Thomas Münzel und sein Team durchgeführt haben, in der sie gesunde Teilnehmer nächtlichen Fluggeräuschen ausgesetzt haben.
Jetzt gibt es manche, die wachen morgens auf und sagen, oh, ich habe die ganze Nacht gut geschlafen, der Lärm kann mir überhaupt nichts anhaben. Das ist falsch. Wir wissen nämlich, wenn man nachts durch ein Flugzeug überflogen wird, ob man nun wach wird oder nicht, wird der Blutdruck um 6 bis 8 mm Hg ansteigen. Und damit, wenn das immer wieder passiert, den Organismus schädigen. Und das Interessante ist ja, dass man festgestellt hat, dass dieser Blutdruckanstieg nicht an eine Aufwachreaktion gekoppelt ist. Also das heißt, die Ohren sind immer, wenn man so will, in Hab-Acht-Stellung und werden auf Lärmereignisse von außen reagieren.
60% der Menschen fühlen sich in Deutschland durch Verkehrslärm belästigt und rund 30% durch Fluglärm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgerechnet, dass jährlich durch Lärm rund 61.000 gesunde Lebensjahre allein in Deutschland verloren gehen. Weltweit sind es 1 Million gesunde Lebensjahre. Das heißt, dass die Menschen daran sterben oder eine chronische Herzkrankheit ausbilden. Deshalb sollen die Empfehlungen zum Thema Lärm baldmöglichst für Europa überarbeitet werden, um die gesundheitlichen Schädigungen zu verringern.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you.
Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness.
Lärmschutzmaßnahmen sind teuer und oft nicht befriedigend. Besser wäre es, den Lärm gleich an der Quelle zu bekämpfen, um das Gehör so weit möglich zu entlasten. Gerade Flugzeuge sind als Lärmquellen bekannt. Der Ausbau von Start- und Landebahnen in der Nähe von Wohnsiedlungen nimmt seit Jahrzehnten einen großen Raum in der öffentlichen Diskussion ein, doch kein Großprojekt konnte verhindert werden. Forscher tüfteln schon lange daran, Turbinen leiser zu machen. Derzeit werden mathematische Modelle entwickelt, die dabei helfen könnten. Michael Kurt über Lärmemissionen aus Triebwerken.
Flugzeuge könnte man beinahe als extrovertiert bezeichnen. Wenn sie ihre Runden über unseren Köpfen drehen, scheinen sie jeden auf sich aufmerksam machen zu wollen. Flugzeuge können laut sein, manchmal sogar richtig laut.
Stehe ich ganz direkt neben dem Triebwerk, sagen wir mal 25 Meter entfernt, und es ist und läuft unter Volllast auf Hochtouren, da haben wir eine Lautstärke von 140 dB ungefähr. Das ist also deutlich über der Schmerzgrenze unseres Hörempfindens. Sind wir allerdings weiter entfernt, zum Beispiel 300 Meter Entfernung von einem Flugzeug, das startet, so ein Mittelstrecken-, Kurzstreckenflugzeug, ein aktuelles, dann sind es nur noch 85 dB. Das ist dann schon vergleichbar wie eine Hauptverkehrsstraße, wo ich 10 Meter entfernt daneben stehe.
Friedrich Barke forscht im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin daran, wie man Triebwerke leiser machen kann. Ihm geht es darum, den Lärm auf dem Weg von der Entstehung nach draußen zu senken. Und das ist heutzutage schwerer als früher. Bei historischen Turbinen konnte man noch einzelne Töne heraushören und es war relativ einfach, deren Lautstärke zu senken. Moderne Triebwerke erzeugen hingegen ein eher breitbandiges Rauschen und Grummeln, das schallreduzierende Maßnahmen erschwert. Forscher und Techniker stehen vor der schwierigen Aufgabe, das Rauschen zu dämpfen, ohne dass die Leistung oder der Spritverbrauch negativ beeinflusst werden.
Das geht im Triebwerk mit schalldämpfenden Maßnahmen, mit Wandauskleidung, wie wir sie gerade auch hier im Studio sehen. Das sind also belochte Wände, die möglichst viel von dem Schall, der dort im Triebwerk produziert wird, schon auf dem Weg nach draußen reduzieren.
Die Aufgabe dieser Löcher, den Schall abzubremsen, der wie eine Druckwelle durch die Turbine rast und die Luft in Bewegung setzt. Kersten Schmidt, Mathematiker und Lärmforscher an der Technischen Universität Darmstadt.
Wenn jetzt diese Schallwelle versucht, diese Luft in dem Loch zu bewegen, dann ist es besonders zäh und das kostet richtig viel Energie, diese Luft zum Schwingen anzuregen, dass die durch das Loch durchgeht, dann wieder zurück. Und dann wird die Welle reflektiert, aber mit einer viel kleineren Amplitude, mit viel kleineren Energie.
Das heißt, es wird leiser. Wie dies passiert, beschreibt anschaulich Friedrich Barke.
Wenn ich als Schallwelle über eine Straße renne mit einem glatten Asphaltboden, dann kann ich relativ schnell rennen. Renne ich dann auf einen Matschfeld zu, dann werde ich deutlich langsamer und es wird deutlich anstrengender. Und so geht es der Schallwelle eigentlich, wenn sie über so einen Liner läuft, dass sie dann mit den Beinen stecken bleibt in den Löchern und dort Energie verbraucht und langsamer wird und schwächer wird und dann geschwächt aus diesem Feld wieder rauskommt.
Doch wie groß sollen die Löcher sein? Was ist der optimale Abstand? An welcher Stelle der Turbine sind diese Löcher besonders wirksam und wie bekämpfen sie am besten die am meisten störenden Tonhöhen? Das sind die Fragen, mit denen sich Kersten Schmidt beschäftigt.
Was ist eine optimale Löchergröße? Was ist der optimale Abstand? Oder wenn ich hier Löcherstrukturen hinmache, dann ist es besonders optimal. Oder wenn ich es hier auf diese Art mache, habe ich diesen Frequenzbereich besonders gut abgedeckt. Und wenn ich es hier im anderen Bereich eine andere Löcherdichte und Größe habe, dann habe ich einen anderen Frequenzbereich gut abgedeckt.
So kann es sein, dass Löcher einer bestimmten Größe an einer Stelle den Schalldruck halbieren, während Zentimeter daneben die Löcher eine andere Größe haben, weil dort andere Frequenzen bekämpft werden müssen. Das kann man doch ausrechnen, wird manch einer einwenden. Und das kann man auch. Aber derzeit sind auch Großrechner schlicht überfordert, vor dem Hintergrund der Hitze und der Drücke in den Triebwerken die optimalen Löchergrößen zu berechnen. Genau hier setzt die Arbeit des Mathematikers ein. Er hat gewissermaßen mathematische Tricks entworfen, Vereinfachungen entwickelt, mit denen die Auswirkungen unterschiedlich großer Löcher am Computer simuliert werden können.
Wir machen die Löcher kleiner, kleiner, kleiner. Das ist so ein Gedankenexperiment und fügen immer mehr Löcher hinzu. Und dann werden die Löcher gegen Null von ihrer Größe und die Anzahl der Löcher geht gegen unendlich.
Letztendlich ist es dann möglich, über die Berechnung eines einzelnen Lochs eine flache Wand ohne Löcher zu berechnen, die gleiche Eigenschaften hat wie eine Wand voller Löcher. Dadurch spart man erheblich an Rechenleistung. Lochwände sind eine Möglichkeit, die Lautstärke zu reduzieren. Eine andere, so Friedrich Barker vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Größe des Strahls zu ändern, der aus der Turbine schießt.
Dass man den größer macht, deswegen sehen Triebwerke heute mehr wie Tonnen aus. Und wenn man sich alte Flugzeuge anguckt, sind das mehr so zigarrenförmige Triebwerke. Das heißt, der Strahl wird größer, damit langsamer, hat aber die gleiche Kraft noch. Und dieses Langsamere macht schon deutliche Schallreduktion.
Ein anderes Forschungsgebiet, die Modellierung des Bläsers, des Fan, den man sieht, wenn man vorne ins Triebwerk reinschaut.
Der Propeller, der dort zu sehen ist, ist heute durch die neuen modernen Materialien, die zur Verfügung stehen, auch schon viel besser designbar, also formbar, dass er auch schon deutlich weniger Lärm abstrahlt und dabei sogar noch aerodynamisch effizienter ist, also auch noch Sprit spart hinten raus.
Das Team um Friedrich Barker hat mittlerweile auch mit einer anderen Methode erreicht, dass Turbinen leiser werden. Dabei wird nicht nur einfach die Lautstärke bestimmter Töne gedämpft, sondern es werden andere Tonhöhen verstärkt, die gewissermaßen die störenden Frequenzen überdecken. Dabei wird also schlicht Schall mit Schall bekämpft. Grundlage dafür mathematische Berechnungen in der Entwicklungsphase, mit deren Hilfe nicht nur Flugzeugtriebwerke, sondern auch Schiffsantriebe oder Automotoren leiser werden könnten.
Michael Kurt über Versuche, den Flugzeuglärm zu mindern.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Over land and sea, a little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things.
Dr. Sabine Schlittmeier arbeitet an der Hochschule Döpfe in Köln als Professorin für angewandte Psychologie mit dem Schwerpunkt Methodenlehre und Statistik. Darüber hinaus ist sie als Senior Researcher im Projekt Smart Werker an der TU Kaiserslautern in der Abteilung für kognitive und Entwicklungspsychologie involviert. Ich habe sie zunächst gefragt, welche Auswirkungen Lärm auf unsere Konzentrationsfähigkeit hat.
Wir untersuchen in unseren Laborexperimenten in der Regel die Auswirkungen von Lärm auf kognitive Leistung mittels zweier Methoden. Zum einen geben wir Denkaufgaben vor, in denen wir kognitive Leistung messen wollen. Das sind zum Teil ganz unterschiedliche Aufgaben. Und zum anderen geben wir den Leuten auch Rating-Skalen, auf denen sie beurteilen sollen, welche Wirkungen der Lärm jetzt subjektiv gefühlt, subjektiv empfunden auf sie, auf ihre Leistung, auf ihr Wohlbefinden hat. Das heißt, so als Denkaufgaben versuchen wir, unterschiedliche Aspekte kognitiver Leistung abzutesten. Wir nennen es dann nach dem kognitiven Informationsverarbeitungsansatz beispielsweise kognitive Basisfunktionen. Wir gucken uns Aufmerksamkeitsleistungen an, verbal-logisches Schlussfolgern beispielsweise oder auch Gedächtnisleistung, Kurzzeitgedächtnisleistung. Dafür haben wir ganz prototypische, standardisierte, erprobte Aufgaben, lassen diese Aufgaben von unseren Versuchspersonen unter Ruhe bearbeiten und können so die Leistungsbaseline unter Ruhe messen, lassen die Aufgaben auch unter Lärm machen und können dann vergleichen, wie viel mehr Fehler beispielsweise in den Aufgaben gemacht werden oder wie viel länger die Aufgabenbearbeitung dauert. Und das Bild, das wir dann sehen für unterschiedliche Lärmarten und für unterschiedliche Leistungs- oder Denkaufgaben, in diesen objektiven Leistungsdaten, das komplettieren wir dann noch mit dem, was wir in den subjektiven Ratings der Versuchspersonen sehen, wie die das Arbeiten unter den verschiedenen Lärmarten und unter den verschiedenen Aufgaben empfunden haben.
Gibt es denn Unterschiede im Hinblick auf die Lärmquelle, wenn zum Beispiel Lärm von technischen Anlagen kommt, Straßenverkehr oder auch natürlichen Quellen wie Blättergeräuschen im Wind?
Die Bewertung von so akustischen Ereignissen, die ist durchaus abhängig von der Lärmquelle und von meiner Einstellung oder der Einstellung des Befragten eben in Bezug auf diese Lärmquelle. Also für Effekte auf kognitive Leistung aber kommt es nicht auf die Quelle an, sondern auf die psychoakustischen Charakteristika des Schallereignisses. Also da kann Blätterrauschen die gleichen Effekte haben wie gleichmäßiges Rauschen von einer Autobahn, die in einer größeren Entfernung ist.
Kommen wir mal zu einer typischen Situation im Alltag in einem akustisch vor Außengeräusch. solchen gut isolierten Zug oder Bus nutzen die meisten Mitreisenden heutzutage ihr Smartphone. Zwei Personen reden dabei ununterbrochen in großer Lautstärke über ganz private Dinge. Kommt es hier neben der akustischen auch zu einer sozialen Beeinträchtigung?
Also wir haben in der Regel auf jeden Fall sowas wie eine Verärgerung, ne? Die wird vielleicht noch potenziert, wenn das Ganze im Ruhebereich des Waggons stattfindet. Also wir haben diese Leistungsbeeinträchtigungen jetzt unabhängig davon, ob da jemand ein Video gucken würde und dann höre ich da einen Sprachschall oder es wird am Telefon gesprochen. Was aber mit dazu kommt bei diesen sogenannten Half-A-Logs, also es ist kein Dialog mehr, ich höre nicht den zweiten Sprecher, ich höre nur noch die Hälfte, also die Hälfte eines Dialoges, ist, dass zum einen wird vermutet, dass man im Kopf als Zuhörer die andere Seite, die man nicht hört, noch ergänzt im Dialog, die fehlenden Informationen sich da quasi automatisiert Gedanken drüber macht, was da gesprochen werden könnte. Und das andere ist aber auch, dass es im Grunde zu einer Verletzung des Bedürfnisses nach Privatheit kommt, nach akustischer Privatheit. Privatheit bedeutet jetzt für uns als Psychologen nicht nur, dass man versucht zu kontrollieren, welche Informationen gebe ich von mir selber preis, welche kommuniziere ich, sondern Privatheit bedeutet auch, dass ich kontrollieren kann, welche Informationen ich von anderen wahrnehmen muss.
Lärm beeinflusst sogar unseren Körper im Schlaf, selbst wenn wir durch ihn nicht aufwachen. Welche Folgen kann das haben für das Wohlbefinden, für die Konzentration am Tag?
Es gibt jetzt aktuell zwei sehr neue und größere und sehr wohlkontrollierte Schlafstudien im europäischen Raum. Zum einen die NORA-Studie aus Deutschland, um den Frankfurter Flughafen herum. Zum anderen die Sirene oder Sirene-Studie in der Schweiz. Auch wenn es nicht zu so einer bewussten Aufwachreaktion durch Lärm in der Nacht kommt es vielleicht zu vermehrten Bewegungen, einem Blutdruckanstieg. Also physiologisch sieht man, dass es so eine subbewusste Aufwachreaktion gibt. Kann man doch am Folgetag wohl nachweisen, dass sich Menschen dann im Schnitt müder fühlen können, schlechter in Denkaufgaben abschneiden, zumindest tendenziell gleich im Morgenbereich, oder auch einen erhöhten Stresshormonlevel aufweisen. Aber individuell kann das höchst unterschiedlich sein.
Allgemein denken wir immer an den starken Lärm von Pkw oder Flugzeugen, doch auch im Großraumbüro, so haben Sie festgestellt, kann das Geräusch von Gesprächen anderer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter das Kurzzeitgedächtnis beeinflussen. Wie ist dieser Effekt zu erklären?
Kommt hier bei diesem Effekt jetzt zum Beispiel aufs Kurzzeitgedächtnis gar nicht auf den Pegel an, sondern auf die temporal-spektrale Variabilität im Hintergrundschall. Deswegen kann der zum Beispiel auch von Musik ausgelöst werden, wenn die entsprechenden Schallcharakteristika aufweist. Dagegen können wir uns nicht wehren. Solche Signale werden automatisch verarbeitet, haben Zugang zu unserem Kurzzeitgedächtnis. Das ist vielleicht auch evolutionär gesehen ganz sinnvoll, dass wir uns dagegen nicht wehren können. Aber hier in diesem Fall wird es dann zu einem Nachteil, weil die automatische Schallverarbeitung mit Prozessen interferiert, die also stört, die wir brauchen, um die Kurzzeitgedächtnisaufgaben zu bearbeiten.
Kann unangenehmer Lärm durch Gegenmaßnahmen wie Hintergrundmusik in seiner Auswirkung abgemildert werden? Was verraten hier Ihre Laborstudien?
Subjektiv können diese negativen Auswirkungen abgemildert werden. Deswegen sitzen ja auch einige Kollegen im Großraumbüro und machen Kopfhörer auf oder machen den Radio an und hören da Musik oder hören eine Radiosendung. Subjektiv fühle ich mich dann weniger gestört durch die Kollegen, die da noch im Hintergrund sprechen. Objektiv bei den Leistungsdaten ist es so, dass man manchmal die eine Störquelle nur durch die andere austauscht, also wenn Musik dann auch stört. Nur man fühlt sich halt nicht mehr so gestört, aber in den Leistungsdaten sieht man es. Und zum anderen ist Musik auch kein guter Sprachmaskierer. Also auch wenn man ein Musikstück hat, das an sich selbst nicht stören würde, müsste man es sehr, sehr laut drehen, relativ viel lauter drehen als die Sprache, die man maskieren möchte, sodass doch meistens die Sprache noch relativ gut verständlich durchzuhören ist und damit auch immer noch relativ stark stören kann.
Wie können wir dem Lärm im Alltag durch einfache Tricks vielleicht entrinnen und so unser Wohlbefinden verbessern?
Ich glaube, das ist eine gar nicht so triviale Frage, weil zum einen ist es ganz selten in unserer Welt wohl so richtig ruhig im Alltag. Wir müssen uns, glaube ich, diese Ruheoasen gezielt aufsuchen oder auch erkämpfen oder gezielt einrichten. Zum anderen ist es vielleicht für jeden auch ein wenig anders, was man als Ruhe und als angenehme Ruhe empfindet. Für mich selbst jetzt beispielsweise, ich versuche die Dauerberieselung im Alltag gering zu halten. Ich höre nicht immer im Hintergrund, habe ich das Radio laufen oder den Fernseher, sondern nur, wenn ich speziell Sendungen oder Musik hören möchte. Die Menschen unterscheiden sich sehr stark in ihrer Lärmempfindlichkeit und auch in dem, was sie denn wirklich als angenehm oder unangenehm empfinden. Sehr eine große Rolle spielt sicherlich die subjektive Bewertung. Also man kann sicherlich auch daran versuchen zu arbeiten, ob man den Nachbarn jetzt sein Geigenspiel zugesteht und sagt, naja, ist ja dann nach einer halben Stunde vorbei und es ist ja auch schön und wichtig für denjenigen, oder ob man sich da beispielsweise auch sehr ärgert und in diesen Ärger vielleicht auch hineinsteigert.
Das war Professorin Sabine Schlittmeier von der Hochschule Döpfer in Köln. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Gregory Porter. Die CD mit dem Titel Nat, King Cole and Me erschien bei Blue Note.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Unsere Bäume zeichnen sich durch eine Vielzahl spezifischer Eigenschaften wie Langlebigkeit, intensive Holzbildung und verschiedene Wachstumsfaktoren aus. Daran sind mehrere Gene beteiligt. In den letzten Jahren wurde damit begonnen, den genetischen Bauplan von Waldbäumen zu entschlüsseln. Senckenberg-Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, das Genom der Rotbuche zu entschlüsseln. Nicht zu verwechseln mit der Blutbuche, die durch ihre roten Blätter auffällt. Für die Forstwirtschaft bietet sich dadurch die große Chance, jene Buchenexemplare zu identifizieren, die mit den veränderten Wetterbedingungen in den letzten Jahren gut zurechtkamen und in Zukunft dem Klimawandel standhalten könnten. Angelika Gördes-Giesen erklärt, wie Forscher der Buche in die Gene schauen.
Nur Blutbuchen tragen rotes, dunkelrotes oder grünrotes Laub. Wegen ihrer auffallenden Blätter werden sie auch Purpurbuche genannt. Rote Blätter sucht man aber bei der Rotbuche vergebens, nur das Holz hat eine rötliche Färbung. In Mitteleuropa sind Rotbuchen die einzige heimische Buchenart und einer der wichtigsten Laubbäume in den Wäldern. Jährlich werden 7 Millionen Quadratmeter Holz geschlagen. Buchenwälder sind somit die wichtigsten Lieferanten für Nutz- und Industrieholz. Zukünftig könnte der Klimawandel den Buchenwäldern zu schaffen machen, obwohl sie äußerst anpassungsfähig sind. Forstwissenschaftler erproben daher neue Anbau- und Nutzungsstrategien, zum Beispiel Wälder wieder weniger zu pflegen, sondern einfach sich selbst zu überlassen. Förster Knut Sturm in Lübeck hat damit Erfolg.
Wir haben auch hier hochwertige Buchenstämme. 60 Jahre Nichtbewirtschaftung haben hier dem Zuwachs der Bäume keinen Schaden gemacht. Mein Ideal ist eigentlich, wir haben die Natur genutzt und sie hat es nicht gemerkt.
Buchen können sich aber nur gut entwickeln, wenn das Ökosystem Wald funktioniert. Studien zeigen, dass an der Rotbuche bis zu 180 Insektenarten und Milbenarten leben, sowie zahlreiche Pilze, unentbehrlich für den Waldboden und für die Buche. Ein typisches Beispiel für eine natürliche Symbiose. Professor Marco Tines und sein Forscherteam vom Senckenberg Klimaforschungszentrum in Frankfurt wollten es genau wissen, wie die Symbiose funktioniert.
Die Buchen haben davon was, weil sie von den Pilzen Nährsalze bekommen aus dem Boden, die die Pilze sehr gut aufschließen können und dann den Buchen zur Verfügung stellen. Und die Pilze selber bekommen Zucker von der Buche, also Assimilate, und können so auch besser wachsen.
Die Pilze lösen auch Phosphor aus dem Boden, den die Buche dann besser verwerten kann. Bei ihrer Analyse der Buchen identifizierten die Forscher rund 130.000 Gene. Erste Ergebnisse zeigen, dass es aber keinen Genaustausch mit den Pilzen gibt.
Ich persönlich finde es nicht sehr erstaunlich, aber es gibt gerade in älterer Literatur extrem viele Vermutungen, dass eben horizontaler Gentransfer stattgefunden hat. Und von daher ist es einfach interessant zu sehen, dass jetzt bei der Rotbuche, dass zumindest jetzt in den vergangenen paar Millionen Jahren offenbar kein Austausch passiert ist mit den Pilzen, mit denen sie sich umgibt.
Die weitere Analyse des Genoms soll jetzt zeigen, wie sich die Gene der Rotbuche zum Beispiel durch Mutationen über hunderte von Jahren verändert haben, um sich der Umwelt anzupassen. Deshalb wählte Marco Tinis seine Proben sorgfältig aus, um die Einflüsse moderner Forstwirtschaft auszuschließen.
Wir haben uns im Nationalpark Kellerwald-Edersee in Absprache mit der dortigen Nationalparkverwaltung ein besonders altes Exemplar ausgesucht. Die Ranger schätzen, dass sie zwischen 200 und 300 Jahre alt ist. Wir haben uns Knospen von der Buche abgesammelt und haben diese Knospen dann aufgemacht, um die kleinen Blättchen daraus zu holen, und haben aus den Blättchen dann das Erbgut isoliert.
Der Blick ins Genom soll nun in weiteren Analysen helfen, genetische Anpassungen an die Umwelt zu erkennen.
Wir wollten uns mal anschauen, wie das Genom der Rotbuche aussieht, um mehr darüber zu erfahren, wie die Buchen sich anpassen könnten, eventuell an den Klimawandel.
Denn Klimaforscher gehen davon aus, dass es im Süden mehr trockenere Perioden gibt, im Nordwesten eher Perioden mit Starkregen und Sturm. Schon heute regelt die EU, dass bei der Neugestaltung von Biotopen oder der Aufforstung von Wäldern nur noch regionaltypische und vor Ort gezogene Bäume und Gehölze angepflanzt werden dürfen. So soll die natürliche Umwelt erhalten werden. Ob das funktioniert, will Marco Tinis durch genauere Analysen des Genoms herausfinden.
Das Ziel ist nicht unbedingt, das Genom der Buche zu manipulieren, sondern eher eben wirklich die Gene zu finden und die Erbgutvarianten, die für eine Anpassung an zum Beispiel Trockenheit wichtig sind, und dann eben gezielt solche Bäume zu fördern und auch neu anzupflanzen, diese Eigenschaften eben schon mitbringen, damit die dann eben auch in Zukunft gut weiter überleben können, auch wenn eben das Klima sich verändern sollte.
Angelika Gördes-Giesen über die Gene der Rotbuche.
Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Erdöl und Erdgas stecken in vielen alltäglichen Produkten wie Plastiktüten oder Kosmetikartikeln. Doch weil das Erdöl knapp wird, versuchen Forscher, solche Produkte nun mit Hilfe alternativer Ausgangsstoffe herzustellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert dazu ein Projekt der Universitäten in Berlin, Magdeburg und Dortmund. Schon zum dritten Mal und mit weiteren 9 Millionen Euro. Rachel Pouplier berichtet.
Heute muss man schon über 6000 Meter tief bohren, um an die begehrte schwarze Masse zu kommen. Erdöl dient den Menschen schon lange als Basis beim Herstellen wichtiger Produkte. Schon in der Steinzeit befestigten Jäger mit dem klebrigen Rohstoff Pfeilspitzen. Im 18. Jahrhundert brachte das Erdöl Licht in die Petroleumlampe. Heute ist das schwarze Gold auch Ausgangsstoff für die chemische Herstellung diverser Produkte, so zum Beispiel Plastiktüten, Arzneimittel oder Gesichtscremes. Doch was, wenn die Erdölressourcen aufgebraucht sind?
Die Prognosen sind heute irgendwo zwischen 30, 50 Jahren. Das hängt auch sehr stark vom Verbrauch natürlich ab.
Und dann könnte es vorbei sein mit den Erdölreserven, schätzt Matthias Kraume, Professor für Prozess- und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Berlin. Gemeinsam mit 60 weiteren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und der TU Dortmund arbeitet er deswegen daran, Erdöl als chemischen Ausgangsstoff durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Grüne Chemie nennt das Kai Sundmacher von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Beispielsweise kann man Öle aus pflanzlicher Herkunft nutzen, um daraus Chemiebausteine zu gewinnen. Denken wir zum Beispiel an Sonnenblumenöl oder auch Rapsöl. Diese Öle können ungeestert werden zu Ölmethylestern. Und diese Ölmethylester können dann Ausgangsbasis sein für weitere chemische Reaktionen, sodass man dann Funktionalitäten in diese Moleküle einbaut, wie wir sie haben wollen, zum Beispiel in Form von Waschmitteln, Tensiden oder Kunststoffen.
Farben, Lacke, Reinigungs- und Arzneimittel können also auf Sonnenblumenöl statt auf Erdölbasis hergestellt werden. Denn auch in den natürlichen Ölen Kohlen sind langkettige Kohlenwasserstoffe enthalten, die die Chemiker für die Reaktion und somit für die Herstellung der Endprodukte brauchen.
Die Moleküle, über die wir hier sprechen, die wir benötigen sozusagen für unsere Zielprodukte, sind Moleküle, die enthalten ungefähr 12 bis 16 Kohlenstoffatome in einer linearen Kette. Und diese Molekülketten haben entweder Einfach- oder Doppelbindungen. Das kennt man aus dem Chemieunterricht vielleicht noch. Und diese Doppelbindungen sind besonders interessant, weil daran kann man dann weitere Molekülgruppen dranbauen. Und Moleküle, die eben solche Doppelbindungen enthalten, die nennt man auch Olefine. Und diese Olefine werden bis dato durch entsprechende Erdöl-Crack-Verfahren gewonnen aus der Rohölbasis. Und die kann der Chemiker jetzt aber nutzen, um diese Moleküle sozusagen in andere Produkte umzuwandeln.
Mit Hilfe von Katalysatoren, das sind Stoffe, die als Reaktionsbeschleuniger dienen, können diese Molekülketten in einem Reaktor chemisch umgebaut werden.
Man muss sich das so vorstellen, dass man einen Kessel hat, einen Rührkessel. Das kann man sich so wie einen Kochtopf sozusagen vorstellen, nur eben professionell ausgeführt. Und in solchen Rührkesselreaktoren, da füllt man seine Reaktanten ein. Die werden dann dort gemischt. Die Reaktion wird dann gestartet, indem man die Temperatur auf ein Temperaturniveau von 80 bis 100 Grad hochfährt. Und dann fügt man homogene Katalysatoren hinzu und die dienen jetzt dazu, die gewünschte chemische Reaktion auszulösen. Dann läuft die chemische Reaktion ab, idealerweise vollständig zu dem Zielprodukt.
Die wahre Herausforderung liegt für die Wissenschaftler aber nicht bei der chemischen Reaktion der Moleküle, sondern bei der Verbesserung der technischen Prozesse. Denn Ziel der grünen Chemie ist es auch, die chemischen Abläufe umweltverträglicher zu machen. Katalysatoren müssen möglichst wenig CO2 freisetzen und Lösungsmittel müssen gesundheitsverträglich sein.
Jetzt klingt das so, als wenn dann im Grunde genommen schon der Prozess zu Ende wäre. Das ist er aber eigentlich nicht, denn Sie müssen sich vorstellen, aus einem solchen chemischen Reaktor kommt jetzt ein wildes, buntes Gemisch unterschiedlicher Substanzen heraus. Von diesem Gemisch wollen Sie gerne eine Komponente abtrennen, das ist nämlich Ihr Wertprodukt. Und die anderen Komponenten müssen Sie zum Teil zurückführen, da gehört der Katalysator dazu. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Katalysator zum Teil teurer ist als Gold, können Sie sich vorstellen, dass man sich Verluste nicht leisten kann.
Noch könne das Herstellungsverfahren auf Sonnenblumenölbasis preislich nicht mit dem günstigeren Verfahren auf Erdölbasis mithalten. Dennoch sei es generell zu billig für den Menschen, Erdöl zu beschaffen, sagt Sundmacher. Außerdem müsste es erst einmal genügend Anbauflächen für Raps und Sonnenblumen geben. Eine besonders wichtige Rolle für einen vermehrten Einsatz von grünen Rohstoffen spiele aber auch der Verbraucher.
Wir alle möchten letztendlich die Chemikalien, die wir benutzen, im Haushalt zum Beispiel oder in Form von Verbrauchsgegenständen, denken wir an Kunststoffe, die möchten wir hergestellt wissen auf nachhaltiger Basis. Wir möchten, dass wenig Kohlendioxidemissionen entstanden sind bei der Herstellung. Und wir als Verbraucher haben also auch die Möglichkeit, natürlich mit unserer Kaufentscheidung Einfluss zu nehmen darauf, dass in Zukunft verstärkt nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden und die Erdöl-Plattformchemikalien dann eben zunehmend zu ersetzen.
Soweit der Bericht von Rachel Poupier.
Notizen aus der Wissenschaft.
In jahrelanger Kleinarbeit haben Forscher aus den USA den bisher ältesten Nachweis für Leben auf der Erde erbracht. Sie untersuchten mit einer eigens dafür fortentwickelten Methode winzige 3,5 Milliarden Jahre alte Fossilien aus Australien und wiesen darin verschiedene Mikroben nach. Einige der nachgewiesenen Bakterien sind bereits ausgestorben, andere ähneln heutigen Mikroben. Die 11 winzigen Fossilien, von denen einige dünner sind als ein menschliches Haar, waren bereits 1982 im Bundesstaat Western Australia gefunden worden. Kritiker zogen die Befunde zunächst in Zweifel. Das Team nutzte in mehr als 10 Jahren Forschungsarbeit eine Technik, die die Zusammensetzung der Fossilien untersucht, ohne sie dabei zu zerstören. Die sogenannte Sekundärionenmassenspektrometrie wurde dafür weiterentwickelt. Die Ergebnisse erschienen in der neuesten Ausgabe der Proceedings of the National Academy of Sciences. Lindan kam in Deutschland lange Zeit als Insektizid zum Einsatz. 2003 wurde der Einsatz in der Landwirtschaft aufgrund seiner stark toxischen Wirkung und seiner hohen Langlebigkeit EU-weit verboten. Bis heute sind weltweit Böden und Grundwasser teilweise noch immer stark damit belastet. Für ein effizientes Umweltmanagement geht es um Daten, ob und wie schnell der Schadstoffabbau voranschreitet. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung haben nun eine Methode erarbeitet, mit der sich der biologische Abbau von Lindan quantifizieren lässt. Sie kombinierten mit der Isotopen- und der Enantiomeren-Fraktionierung zwei Detektionsmethoden. Dies ermöglicht auch zeitliche Abschätzungen zum Fortschritt des Schadstoffabbaus. Die Studie wurde in Environmental Science and Technology veröffentlicht. Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung, die letztlich zur Demenz führt und als nicht heilbar gilt. Im Zuge des Krankheitsprozesses verkleben bestimmte Eiweißstoffe, sogenannte Amyloid-Beta-Peptide, auch AS-Peptide genannt. Sie lagern sich im Gehirn an und stehen im Verdacht, die Nervenzellen zu schädigen. Noch ist unklar, wie dies geschieht. Forscher konnten nun in einem Mausmodell nachweisen, dass der chemische Wirkstoff ANLE138B kognitive Ausfallerscheinungen mäßigt. Überdies scheint er schädliche Löcher in der Hülle von Nervenzellen zu verschließen. Noch warnen die beteiligten Forscher vor zu großem Optimismus im Hinblick auf eine Heilung, aber sie halten klinische Studien für sinnvoll. An dem internationalen Projekt waren das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, die Universitätsmedizin Göttingen und das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie beteiligt. Die Ergebnisse erschienen im Fachjournal EMBO Molecular Medicine. Die Plastikmüllverschmutzung der Weltmeere stand 2017 erneut im öffentlichen Fokus. Mit der bundesweiten Citizen Science Aktion Plastikpiraten, das Meer beginnt hier, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, erkundeten Jugendliche die Müllbelastung ihrer heimischen Flüsse. In Deutschland liegen bisher wenig Ergebnisse vor, obwohl der Großteil des Plastikmülls im Meer auf dem Wasserweg dorthin gelangt. Die traurige Bilanz: an fast allen untersuchten Gewässern wurde Müll gefunden. Im Durchschnitt 0,66 Müllteile pro Quadratmeter Flussufer. Umgerechnet entspräche dies 33 Müllteilen pro 50 Quadratmeter Klassenzimmer. Am häufigsten war sogenannter Partymüll, also Plastik- und Zigarettenstummel.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable.
Im Ackerboden ist es nur scheinbar ruhig. Wenn man genau horcht, werden Geräusche von Milliarden Tieren und Mikroorganismen hörbar. Und dort ist Artenschwund wegen des Einsatzes von Chemie der Agrarwirtschaft ein großes Thema. Was macht es mit der Leistungsfähigkeit unserer Böden, wenn es dort weniger Regenwürmer gibt, wenn Kräuter wie der Salbei nur noch an wenigen Orten wachsen, während er früher auf jeder Wiese vorkam? Das haben Wissenschaftler aus Europa auf einer Fläche in Thüringen 15 Jahre lang untersucht. Sie nennen es das Jena-Experiment. Die wichtigsten Ergebnisse stellt Annegret Faber vor.
Ganz viele Arten, die im Boden leben, kennen wir nicht, erklärt Professor Nico Eisenhauer.
Über den Boden ist noch sehr, sehr wenig bekannt. Er wird in der Literatur teilweise als sogenannte Black Box bezeichnet. Das heißt, irgendwas Schwarzes, wovon wir nicht viel wissen.
400.000 Pflanzenarten soll es weltweit geben. 88% davon sind beschrieben. Arten, die im Boden leben, sind noch lange nicht so bekannt.
Wir wissen noch nicht, wie viele Arten wir im Boden haben. Und was wir überhaupt nicht wissen, ist, wie diese Arten miteinander interagieren. Und diese Wechselwirkungen sind ja die wichtigen Prozesse, die dann Funktionen antreiben, wie Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffrückführung und so weiter.
Der Arbeitsgruppenleiter am Deutschen Zentrum für Biodiversitätsforschung, EIDIF, unterrichtet an der Leipziger Universität Interaktionsökologie. Sein Spezialgebiet ist also die Wechselwirkung zwischen den Arten. Er zeigt ein Bild, auf dem ein Fadenwurm an einer Wurzel knabbert. Dieser sogenannte Nematode sei so klein, dass man ihn kaum sehen kann, aber extrem wichtig.
Das sind kleine Würmchen, die verschiedenste Funktionen haben können. Also ein paar Nematoden sind auch bedeutende Schädlinge, Pflanzenschädlinge zum Beispiel. Aber es gibt auch Nematoden, die an Bakterien im Boden fressen und an Pilzen und damit Nährstoffrückführung wieder antreiben.
Etliche Millionen Fadenwürmer leben im Boden. Bekannt sind bisher aber weniger als 3%. Gemeinsam mit dem Maulwurf, dem Regenwurm und anderen Tieren und Mikroorganismen arbeiten sie alle zusammen an einer Sache, erklärt der Springschwanz-Experte Dr. David Russell. Sie verstoffwechseln organische Stoffe so lange, bis sie von Pflanzen aufgenommen werden können.
Es gibt Tiere, die zum Beispiel Blätter im Wald selber fressen und dadurch teilweise abbauen. Die sind sogenannte Primärzersetzer, das wäre Tausendfüßler, Asseln, Regenwürmer, Kleinringelwürmer. Das ist ein erster Prozess.
Und dann geht es weiter. Kleine Tiere, Pilze, Bakterien fressen danach den Kot von Assel, Regenwurm und Co. Ohne diese Vorgänge wäre der Boden unfruchtbar. Um besser zu verstehen, was da unten vor sich geht, begannen Wissenschaftler vor 15 Jahren ein Langzeitprojekt, das Jena-Experiment. Auf 10 Hektar bauten sie 600 Versuchsparzellen. Dort wachsen verschiedenartige Pflanzengemeinschaften. Vom Weizenacker bis zur natürlichen Wiese gibt es viele Kombinationen. Die Forscher untersuchen, wie Pflanzen und Tiere miteinander agieren und was es macht, wenn einige Arten nicht mehr da sind.
Ein weiteres Ziel war dann auch noch, Nährstoffkreisläufe zu erforschen. Also wie viel Kohlenstoff wird zum Beispiel im Boden gespeichert, wie viel Stickstoff wird wieder durch Pflanzengemeinschaft und Mikroorganismen im Boden den Pflanzen zur Verfügung gestellt zum Wachstum.
Nun liegen erste Ergebnisse vor. Auf den ersten Blick lesen sie sich wie alte Bauernweisheiten. Artenreiche Böden sind gesünder, nehmen mehr Wasser auf, so die Kurzfassung. Dann kommen die Details. Knapp die Hälfte der Prozesse im Ökosystem sei von Artenvielfalt abhängig, aber nicht alle. Das bedeutet, dass die Annahme, dass Biodiversitätsmaximierung auch die Ökosystemleistung maximiert, nicht grundsätzlich stimmt. Die Produktivität erhöht sich allerdings tatsächlich mit der Artenzahl. Wenn also ein Landwirt bestimmte Arten fördert und düngt, ist er im Durchschnitt betrachtet nicht erfolgreicher als die Natur, so die Forscher. Bezüglich der Insekten, die auf und über dem Boden leben, zeigte sich,
ungefähr doppelt so viele Arten finden wir oberirdisch, wenn wir in sehr artenreiche Pflanzengemeinschaften schauen.
Das setzt sich unter der Erde fort. Je mehr Pflanzenarten auf einer Fläche wachsen, umso mehr Tiere und Mikroorganismen fanden die Forscher im Boden.
Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Vielfalt der Pflanzenarten und der Vielfalt von Mikroorganismen im Boden. Und diese Mikroorganismen sind dann auch noch aktiver in artenreicheren Pflanzengemeinschaften. Und diese höhere Aktivität treibt dann Kohlenstoffspeicherung im Boden an.
Wenn einige Arten nicht mehr vorkommen, verschlechtert sich also die Bodenqualität. Unter Wissenschaftlern waren derartige Kenntnisse bisher umstritten.
Ich habe mich zum Beispiel mit einem Kollegen in den USA unterhalten und er hat gesagt, als er damit begonnen hat, in den Anfang der 90er Jahre, hat er von Kollegen gehört, dass Pflanzendiversität überhaupt nicht wichtig sein kann für viele Funktionen.
Noch im Jahr 2010 wurde in Fachbüchern beschrieben, dass Artenvielfalt für den Boden keine Rolle spiele. Umso wichtiger seien die Ergebnisse des Jena-Experiments. Nach 15 Jahren Beprobung von 10 Hektar Ackerfläche hoffen die Wissenschaftler auf eine Fortsetzung. Ein Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist bereits gestellt.
Annegret Faber berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam von Gregory Porter. Die CD mit dem Titel Nat, King Cole and Me erschien bei Blue Note. Mein Name ist Ferdinand Klien. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.